Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich mal wieder hier zu sein und zu predigen. War jetzt schon ein bisschen Weile her. Und wer sich jetzt fragt, irgendwie hatte ich den ganz anders in Erinnerung, der sieht so anders aus plötzlich. Das sind die Augenringe, die ein bisschen anders sind. Die Brille ist reine Tarnung, die setze ich auch nachts gern mal auf, in der Hoffnung, dass meine Tochter mich dann nicht erkennt und lieber die Mama möchte, aber das klappt nicht so ganz. Ich soll an dieser Stelle herzlich grüßen von Frau und Kind sozusagen. Kind eher unbewusst. So, jetzt starten wir. Es gibt in der Bibel ganz unterschiedliche Sätze, die mich auf eine unterschiedliche Art und Weise ansprechen. Es gibt wunderschöne Texte, die sind voller Poesie und Kraft. Da macht es einfach Spaß, die eine Weile lang zu meditieren. Dann gibt es Stellen, die sind eher unbequem, weil sie mich mit mir und mit meinem Versagen konfrontieren. Es gibt Stellen, die überfordern mich, wie zum Beispiel so Stellen, wo es um Feindesliebe geht. Und dann gibt es Sätze, Passagen, da wird was beschrieben und das löst so eine richtige Sehnsucht in mir aus. Und der Text, um den es heute gehen wird, das ist so ein Sehnsuchtstext. Er hat auch was von den anderen Kategorien, er ist schön, er ist konfrontativ, vielleicht auch ein bisschen überfordernd, aber vor allem macht er Lust auf mehr. Die Sätze, die sind von Jesus in der Situation, in der Jesus diese Sätze sagt, die ist folgende. Könnt ihr in Johannes 7 mitlesen. Jesus, der hat ein Wunder getan, mal wieder am Sabbat, und er soll als Folge dessen mal wieder getötet werden. Kam ja durchaus öfters vor, dass er meistens von den ganz, ganz Frommen, von der religiösen Elite aus dem Weg geräumt werden sollte. Und so auch hier, sie wollen ihn mal wieder loshaben. Und das ist die Zeit des Laubhüttenfestes, das einmal jährlich im Tempel gefeiert wurde. Im Vorfeld unseres Textes, da sieht man, Jesus, der will gar nichts provozieren. Der legt es nicht darauf an, dass er dort auf dem Fest in Schwierigkeiten kommt. Er legt es nicht darauf an, dort zu sterben. Das Laubhüttenfest, das ist ein Fest, das wurde über 8 Tage lang gefeiert. 8 Tage lang dachte man an die Errettung, wie Gott das Volk Israel in der Wüste errettet hat, wie er sie versorgt hat mit Nahrung, mit Wasser. Und man kann das so ein bisschen vergleichen mit unserem Erntedankfest, das wir so feiern. In dem Fest steckt allerdings noch mehr drin als in Anführungsstrichen nur dieser Erntedank. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Jesus, der geht also heimlich nach Jerusalem. Nicht öffentlich, er will nichts provozieren, er geht heimlich nach Jerusalem und er feiert dieses Fest mit. Jetzt kann er es im Verlauf dieser 8 Tage nicht ganz lassen und er fängt hier und da an zu lehren. Und wie so oft spalten sich an ihm mal wieder die Geister. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Das Gleiche, das damals passiert ist, das wird auch heute hier in diesem Gottesdienst passieren. Denn jeder von uns wird unterschiedlich reagieren. Damals ging es um die zentrale Frage, wer ist Jesus? Um diese Frage geht es heute auch, wer ist er für mich? Und da gab es einige Kontroversen. Heute Abend, ich mache mal ein bisschen Werbung, werden wir hier einen Taufgottesdienst haben. Heute Abend werden sich 3 Menschen aus unserer Mitte taufen lassen. Und diese 3 Täuflinge, die werden ein ganz klares Statement abgeben, wer Jesus für sie ist. Und ich weiß nicht, wie das für euch ist, ob ihr auch so ein Statement abgeben könntet, wenn man euch jetzt fragt, glaubst du an Jesus als den Retter? Ist er der Herr deines Lebens? Wenn das nicht so ist, wenn du denkst, wenn ich jetzt gefragt würde, ich wüsste nicht, was ich darauf sagen wollte, lade ich euch ein, diese Frage weiter zu verfolgen, wer Jesus für euch ist. So, das Laubhüttenfest, das ist in vollem Gang. Und dann am absoluten Höhepunkt des Festes, als die Stimmung am aufgeladensten war, da passiert Folgendes, Johannes 7, Vers 37. An dem letzten Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Tolle Worte, oder? Ströme lebendigen Wassers, die von uns ausgehen. Wunderschöner Text. Ich finde, das ist ein ganz tolles Bild. Sehr, sehr poetisch. Aber es ist mehr. Ein großer Teil der Bedeutung von diesen Worten, die bleiben uns erstmal verschlossen, weil wir leben in einer anderen Kultur. Wir sind keine Juden und uns ist dieses Setting völlig fremd. Das Laubhüttenfest war nämlich ein sehr, sehr vielschichtiges Fest. Es hatte zum einen die Dimension des Rückblicks, wo man Gott für die Befreiung gedankt hat. Wo man ihm gedankt hat, dass er das Volk durch die Wüste versorgt hat, dass er ihnen Wasser und Nahrung gegeben hat. Aber vor allem Wasser. Dann war das Ganze auch ein Fest, das auf die Gegenwart ausgerichtet war. Indem man nämlich durch eine bestimmte Zeremonie Gott angefleht hat, es regnen zu lassen. Da ging es um die Gegenwart, um das Hier und Jetzt, um das Überleben heute und morgen, um die nächste Ernte. Man merke sich wieder im Zusammenhang mit Wasser. Und dann gab es noch eine dritte Dimension, wieder mit Wasser kombiniert. Und zwar war das diesmal auf die Zukunft gerichtet. Und zwar dachte man an die Prophezeiung, dass wenn Gottes Reich heranbricht, dass dann das geschieht, was in Sacharja 14 steht, dass nämlich alle Nationen der Erde Gott anbeten werden. Und diese Vision, die war wieder mit Wasser verknüpft. Alle diese Dimensionen schwangen beim Laubhüttenfest mit. Und das Ganze, das wurde durch einen Wasserschöpfritus symbolisch untermalt. Die Priester des Tempels, die sind zur Quelle bei Shiloh angegangen, haben dort eine goldene Karaffe mit Wasser gefüllt und sind dann unter großem Jubel, buchstäblich mit Pauken und Trompeten, in den Tempel eingezogen. Und wie aufgeladen die Zeremonie für die Leute damals war, das wird in einem Zitat aus dem Mishnah-Trakt deutlich, da heißt es, wer nicht die Freude beim Wasserschöpfen in Shiloh erlebt hat, der hat in seinem Leben keine echte Freude erlebt. So wurde es wahrgenommen. Der absolute Höhepunkt. Und das sozusagen nicht mehr Steigerbare, das war dann, wenn die Priester das Wasser, was sie aus dieser Quelle geholt haben, wenn sie das im Tempel ausgegossen haben. Und dann haben sie die Hände erhoben und haben damit angezeigt, wir haben unseren Teil vollbracht. Wir haben unseren Ritus vollbracht. Wir haben Gott Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anbefohlen. Und jetzt muss er handeln. Ein extrem dichter Moment. Stille. Und dann steht Jesus auf und ruft, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers hervorgehen. Für die Anwesenden, für jeden Anwesenden müssen diese Sätze wie Peitschenhiebe gewesen sein. Das war unfassbar. Gerade eben noch haben wir Gott angefleht, dass er handelt. Und jetzt das. Dieser Mann, der behauptet von sich, die Erfüllung der drei Wasserbitten zu sein. Die Verkörperung der drei Dimensionen, Erlösung der Vergangenheit, Bitte um die Gegenwart und die Hoffnung für die Zukunft. All das proklamiert er für sich. Absoluter Skandal damals. Kein Wunder, dass danach wieder die Mordlust bei den Leuten gestiegen ist. Kein Wunder, dass sich an dem Statement wieder einige Leute entzweit haben. Auch wenn wir heute kein Laubhüttenfest feiern, so hat der Text doch einige profunde Aussagen für uns, nämlich was es bedeutet, als Nachfolger von Jesus Christus 2011 zu leben. Ich möchte jetzt mit euch einige Punkte durchgehen. Heute sind es nicht die klassischen drei, heute sind es 6 Punkte, aber dafür kürzer als sonst, dürft euch entspannen. Ich werde nicht länger machen als sonst. Der erste Punkt ist, Jesus sagt, wer Durst hat, der komme. Und das Erste, was mir dabei auffällt, ist, dass Jesus hier sagt, ich bin nur was für die, die wirklich Durst haben. Wer zufrieden ist mit seinem Status quo, der braucht gar nicht zu mir kommen. Jesus, der sagt da nicht, ihr alle, kommt sofort her zu mir und lasst euch auf mich ein. Nein, wer Durst hat, für den bin ich ein echtes Angebot. Zum ersten Punkt die erste Frage. Hast du Durst? Hast du Durst nach mehr? In Palästina, im heißen Land, war Durst allgegenwärtig, sehr, sehr bekannt. Für uns ist das heute kein großes Thema mehr, außer, wie Matthias gesagt hat, samstagsabends, wenn die Läden zu sind und der Wasservorrat zu nahe geht, aber dann gehen wir eben an den Wasserhahn, kein Problem. Wenn man sich überlegt, was ist eigentlich Durst, dann sieht man, Durst zu haben ist ein Zustand, den ich nicht aus mir selbst heraus beheben kann. Und meinen Durst brauche ich etwas, das von außen zu mir kommt. Wasser, Bier, Wein, was auch immer. Auf jeden Fall nichts, was ich in mir hätte. Wenn ich genug davon in mir hätte, wäre ich ja nicht durstig. Das heißt, dass Jesus all denen hier ein Angebot macht, die bemerken, ich bin mir selbst nicht genug. Ich habe Durst, ich will mehr. Und ich glaube, jeder Mensch hat Grunddürste, Grundbedürfnisse, die er nicht aus sich selbst heraus befriedigen kann. Wir wollen gefallen, wir wollen geliebt, wir wollen angenommen, wir wollen wichtig sein, wir wollen eine Bedeutung haben und vieles, vieles mehr. Und Jesus sagt, du hast Durst, ich bin Wasser. Nicht, ich habe eine Sache für dich, sondern ich bin dein Durstlöscher. Ich bin für dich, was du brauchst und was du willst. Für wen gilt das? Ich habe gerade schon gesagt, für alle, die Durst haben. Und das ist erstmal nicht so überraschend, aber wenn man sich überlegt, in welchem Setting das gesagt wurde, dann ist das schon spannend. Jesus ist auf dem Laubhüttenfest und um ihn rum ist eine sehr, sehr bunte Menge. Das ist mein zweiter Punkt, glaube ich, eine sehr bunte Menge. Menschen, die ihn bewundern, Menschen, die unsicher sind, wer er eigentlich ist, Menschen, die ihm nachfolgen und Menschen, die ihn hassen, die ihn töten wollen. Und Jesus, der steht da und sagt, wenn jemand von euch Durst hat, jemand, jeder von euch, ganz egal, wo ihr euch einordnet in diesen Kategorien, jeder ist herzlich eingeladen, zu mir zu kommen. Ich weiß nicht, wo ihr euch da einordnen würdet. Ist jemand, der Jesus bewundert? Ist jemand, der Jesus nachfolgt? Vielleicht als jemand, vielleicht bist du dir gar nicht so richtig sicher, wer Jesus für dich ist. Vielleicht hast du ihn wie manche der Leute um ihn rum, die um ihn rum standen, vielleicht hast du dich vor einer Weile mal von ihm abgewandt. Und du bist heute bloß hier, weil man sonntags halt hier ist. Aber innerlich ist Jesus schon lange nicht mehr der, der deinen Durst stillt. Du wirst dort nicht sitt, also nicht mehr durstig, das ist das Pendant zu satt. Du wirst dort nicht mehr sitt, sondern du versuchst an tausend anderen Quellen deinen Durst zu löschen. Was Jesus hier sagt ist, ganz egal wie deine Haltung bis jetzt zu mir war, völlig egal, deine Vergangenheit, die zählt nicht. Es zählt auch nicht, was du diese Woche, dieses Jahr, dieses Leben an schweren Sünden in Anführungsstrichen begangen hast. Es zählt nicht, ob du gelogen, ob du betrogen, ob du geraubt, ob du getötet oder ob du abgetrieben, gelästert hast, was auch immer, ganz egal. Jeder, auch du, bist eingeladen, deinen Durst bei mir zu stillen. Was heißt das, den Durst bei Jesus stillen? Was heißt es, zu trinken? Was heißt das konkret? Der Vers 38, der ist die Erklärung, der ist Fortsetzung. Trinken steht für Glauben. Mit Glauben meine ich nicht etwas gut finden. An Jesus zu glauben hat nichts damit zu tun, dass man ihn irgendwie gut findet. Glauben bedeutet nachgehen. Wer zur Zeit Jesu einem Rabbi geglaubt hat, wer seiner Lehrmeinung glaubte, der ging ihm buchstäblich nach. Und dann gab es so eine Art Sprichwort, nämlich, dass man vom Staub des Rabbis so und so bedeckt war. Der Rabbi geht voraus und von seinen Flipflops wird Staub aufgewirbelt im trockenen Wüstensand und ich, der ich hinter ihm hergehe, ich werde von seinem Staub bedeckt. Ich trage den gleichen Staub wie mein Rabbi. Das bedeutet Glauben, hinterhergehen. Das gleiche Schicksal teilen, auf der gleichen Mission zu sein. Sehr, sehr interessant ist, in Kapitel 6 und 7 im Johannesevangelium, da geht es immer wieder um die Frage, ich habe es vorhin schon gesagt, wer ist Jesus? Und wenn man das mal so auf einen Rutsch liest, dann fällt einem auf, dass Jesus immer eine Antwort gibt auf die Frage, wer er ist. Und die ist, er sagt, ihr wollt wissen, wer ich bin, wer es mich ausmacht? Ich sag's euch, ich bin gesandt. Ich nenne bloß mal vier Beispiele. Es gibt, glaube ich, 14 oder so. Ich habe die Lehre von Gott, der mich gesandt hat. Aber der, der mich gesandt hat, der ist glaubwürdig. Ich komme von ihm und er hat mich gesandt. Und dann kehre ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Gesandt, gesandt, gesandt. Das ist die einzige Definition. Ich bin ein Gesandter. Von A nach B, vom Himmel hierher, von Gott zu euch. gesandt. Glauben, hinterhergehen, das gleiche Schicksal teilen, das bedeutet auch hier an der Sendung, an der Missio Dei, an der Mission und Sendung Gottes sich zu beteiligen, daran zu partizipieren. Das steckt in dem Trinken, im Glauben drin. Das sehen wir auch in Vers 38. Da geht nämlich dieser Text für mich über von einem schönen Text zu einem Sehnsuchtstext. Denn das, was bei mir wirklich Sehnsucht auslöst, das ist nicht nur in erster Linie keinen Durst mehr zu haben. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass mein Durst bei Jesus gestillt wurde. Vielleicht ist es bei dir anders und du hast erstmal die Sehnsucht, nicht mehr an 1000 verschiedenen Wasserquellen probieren zu müssen, erstmal nicht mehr durstig zu sein. Aber das Ziel ist, Vers 38, das ist das, was bei mir diese große Sehnsucht auslöst, nämlich die Zusage, dass Ströme lebendigen Wassers aus uns hervorgehen werden. Dazu meine letzten vier Gedanken. Was sagt Jesus uns hier zu? Es ist übrigens eine Zusage und keine Bedingung. Da steht nicht, wer schriftgemäß richtig glaubt, wer die richtigen Sachen glaubt, aus dem wird es hervorsprudeln. Nein, da steht, wer glaubt, aus dem wird, wie die Schrift es vorhergesagt hat, Wasser hervorsprudeln. Das Erste, lebendiges Wasser. Was ist das? Reicht nicht eigentlich auch Wasser aus? Warum lebendiges Wasser? Warum dieses, was ist das, ein Adjektiv? Lebendig, ja, oder? Das Adjektiv, ja, meine Grammatik, ja, genau. Also warum dieses Adjektiv lebendig hier beim Wasser? Peinlich für einen Lehrer. So, macht nichts. Lebendiges Wasser. In Palästina, da gingen sofort die Alarmglocken los. Lebendiges Wasser, Gegensatz, totes Meer. Auf Hebräisch hieß es damals das Meer des Todes. Ich meine, was macht denn das tote Meer tot? Da fließt doch ein lebendiger Strom, der Jordan, der fließt da rein. Es liegt also nicht daran, dass nicht genügend frisches Wasser reinkommt. Nee, das Problem am Toten Meer ist, dass das Ding ein Sammelbecken ist, ohne Abfluss. Da fließt nichts mehr raus. Das heißt, das Wasser steht da, verdunstet, das Salz bleibt zurück und die Suppe wird immer salziger, bis irgendwann kein Fisch mehr darin schwimmen mag und kann. Das wichtigste Wort in dem Text, das könnt ihr euch einkringeln, wenn es eure eigene Bibel ist, in der ihr mitlest. Das ist das kleine Wörtchen aus, in Vers 38. Aus seinem Leibe. Aus dessen Leibe heraus werden Ströme fließen. Wenn es nicht zum Ausfluss kommt, dann wird selbst das lebendigste Wasser irgendwann in uns salzig und tödlich. Wir können uns abfüllen mit guten Predigten, wir können tolle theologische Bücher lesen, wir können angeregt in unseren Hauskreisen diskutieren, wir können geistliches Schwarzbrot in uns hineinstopfen, so viel wir wollen. Das entscheidende Kriterium ist, ob aus uns lebendiges Wasser fließt. Wasser, das lebendig ist. Aber wir können es auch anders umschreiben, Wasser, das lebendig macht, das lebensspendend ist. Das andere erfrischt, das den Durst bei anderen löscht, das andere Obstgärten bewässert, das von uns ausgeht, zu anderen. Da sind wir wieder exakt bei dem, was Jesus ausmacht, gesandt vom Vater zu uns, ausgehend vom Himmel auf die Erde. Und unser Leben soll vom gleichen Grundmuster geprägt werden, ausgehend zu anderen. Das Ganze nicht tröpfchenweise. Jesus sagt hier, hier wird nicht gekleckert. Hier wird geklotzt. Ströme, Wassermassen, viel, viel Wasser. Kein Rinnsal. Das ist die Zusage. Das passiert, wenn wir an Jesus glauben. Im Sinne von nachfolgen. Dann fließt es. Frage ist ja, was fließt denn jetzt eigentlich aus uns heraus? Im nächsten Vers, in Vers 39, da erklärt der Evangelist Johannes, von was Jesus da eigentlich gesprochen hat. Da sagt er, Jesus meinte damit den Geist Gottes, den die erhalten sollten, die ihn im Glauben annehmen. Damals war der Geist noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Jesus meint den Geist, den Heiligen Geist. Und er, beziehungsweise die Früchte des Geistes, die Paulus in Galater 6 beschreibt, die sind es, die von uns ausgehen. Da heißt es, der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Das sind doch die Ströme, die lebendig machen, die schlussendlich, wie der Heilige Geist selbst, immer auf den verweisen, der selbst gesandt ist und uns sendet, auf Jesus. Dieser Text, das ist für mich ein echter Sehnsuchtstext. Es ist aber auch ein Realitätscheck. Bei der Vorbereitung habe ich mir öfter die Frage gestellt, ist das so? Sind bei mir Ströme lebendigen Wassers zu sehen, die von mir ausgehen? Ist bei dem ganz privaten Daniel, nicht beim Pastor, sondern beim privaten Daniel, ist das so? Ist das ein Lebensspender, wo auch immer er hinkommt? Einer, neben dem die Menschen aufblühen. Dass sie nicht anders können, als zu sagen, der ist so lebendig, das will ich auch. Das ist einer, der Freude verbreitet, der Frieden stiftet, Konflikte nicht unnötig anheizt. Das ist einer, der auch mit den langsamen Geduld hat und so weiter. Das ist einer, der geht aus von sich zu anderen, der lebt nicht für sich, sondern für andere. Bin ich so einer, dass andere sagen können, wow, das berührt mich, das will ich auch. Ich kann euch sagen, wenn man so intensiv mit so einem Text ringt, wie man das in der Predigtvorbereitung tut, das ist manchmal ganz schön unsanft. Denn die Fragen, die ich euch stelle, die hat Gott alle zuerst mir gestellt. Und dann am Schreibtisch zu sitzen und zu realisieren, dass ich vielleicht momentan definitiv nicht bei den Strömen anzusiedeln wäre, dass da noch Luft nach oben ist, das ist nicht so ganz ohne. Wie ist es bei euch? Wenn ihr mal ganz realistisch und ehrlich auf euer Leben schaut, wo stillt ihr euren Durst und was geht von euch aus? Lebensspendendes Wasser, gar Ströme davon? Wenn man so in der Selbstreflexion ist, da steht man in der Gefahr, unter Umständen leicht depressiv zu werden. Wenn man feststellt, na, so prickelnd ist es bei mir alles nicht. Das Gute daran ist, die Ströme, die kommen immer woher. Die kommen nicht aus dem Nichts. Die haben immer eine Quelle, aus der sie gespeist sind. Und diese Quelle, das sind nicht wir. Die müssen wir auch nicht künstlich herstellen, diese Quelle. Die müssen wir nicht irgendwie schaffen und dafür sorgen, dass die plötzlich da ist. Jesus, der sagt an einer anderen Stelle, das Wasser, das ich euch gebe, das wird in euch zu einer Quelle werden, die ins ewige Leben quillt. Und der Heilige Geist, wenn wir ihn denn lassen, wenn wir glaubend nachgehen und uns an der Missio Dei beteiligen, dann wird er zu dieser Quelle in uns. Dann wird von uns lebensspendendes Wasser ausgehen. Und dann werden wir merken, Schritt für Schritt, mehr und mehr werde ich zu jemand, bei dem das passiert. Mehr und mehr merke ich, dass ich selbst nicht mehr so wichtig werde, sondern dass sich mein Fokus von mir auf andere legt. Das Ausgehen, das Wichtige ist. Heute Abend wird hier getauft. Und in der Taufe, da passiert ja Folgendes, man stellt sich ja ganz in die Nachfolge von diesem Jesus. Und da passiert was sehr Interessantes, denn in diesem ganz zu Jesus sich stellen, da tritt man öffentlich ein in den Strom, der von einem ganz bestimmten Punkt aus geflossen wird. Als Jesus am Kreuz, aus einem bestimmten Punkt geflossen ist, als Jesus am Kreuz hängt und dort für diese Welt stirbt, da passiert Folgendes. Und da berichtet uns Johannes in Kapitel 19 drüber. Da heißt es, aber einer der Soldaten stach ihm mit seinem Speer in die Seite. Da kam Blut und Wasser heraus. Blut und Wasser. Blut, Erlösung und Wasser, der lebendig machende Geist. Und seitdem fließt dieses Wasser. Und ich lade euch einfach ein, euch in diesen Strom hineinzubegeben und am lebendigen Wasser, an dem Wasser, das lebendig macht, teilzuhaben. Ich wünsche uns allen mehr Durst, mehr direktes Anzapfen der Quelle schlechthin und mehr lebendiges Wasser, das von uns zu anderen fließt. Gott segne euch. Amen.